Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin.
Mit André Momot, schönen guten Tag. Wir alle sind erschüttert von den Ereignissen in dieser Woche, dem Krieg in der Ukraine. Viele Theaterkünstlerinnen und Künstler, viele Institutionen bekunden ihre Solidarität. Das Bündnis Internationaler Produktionshäuser beispielsweise oder der Bund Deutscher Amateurtheater und natürlich die Theater selbst. Auch in Russland solidarisieren sich viele Theaterschaffende. Mehrere Intendantinnen und Intendanten sind von ihren Posten zurückgetreten. Birgit Lengers, die am Deutschen Theater Berlin das Festival Radar Ost leitet und zahlreiche Kontakte hat, nicht zuletzt in der Ukraine und in Russland, hat uns berichtet, was sie von den Künstlerinnen und Künstlern erfährt.
Mich erreichen ganz viele Nachrichten, natürlich vor allen Dingen aus der Ukraine, von Freunden, die dort leben oder gerade auf dem Weg sind oder versuchen, das Land zu verlassen, und schildern, wie es ihnen geht. Und das berührt mich natürlich sehr. Und von den russischen Kolleginnen, die Intendantin vom Moskauer Meyerhold Center, die ja ihren Posten sozusagen aufgegeben hat mit den Worten, es ist unmöglich, für einen Mörder zu arbeiten und von ihm ein Gehalt zu kassieren. Mit ihr habe ich gestern Abend länger geschrieben und ihr vor allen Dingen Respekt gezollt für den, wie ich finde, wahnsinnig mutigen und sehr aufrechten Schritt. Und alle sagen aber auch, dass so unsere Solidaritätsbekundungen, wo wir immer das Gefühl haben, man kann eigentlich gerade gar nicht so viel machen, dass es doch sehr wichtig und bedeutend ist, den Support auch aus Deutschland zu bekommen.
Sagt Birgit Lengers. Das ganze Gespräch mit ihr aus unserer Sendung Fazit können Sie nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Solidarität ist also wichtig. Das Deutsche Theater Berlin wird deshalb nächste Woche Dienstag eine Sonderveranstaltung aufs Programm setzen. Lesung und Konzert mit KünstlerInnen aus der Ukraine und Ensemblemitgliedern. Schon heute findet im Berliner Maxim Gorki Theater ein Solidaritätsprogramm statt. Da lesen Autorinnen und Autoren wie Hertha Müller, Max Czolek, Doris Grünbein und viele andere unter dem Titel Sprachlos die Sprache verteidigen. Regisseur Armin Petras ist ein Wandler zwischen Ost und West, das hat früh begonnen. Geboren wurde er im Sauerland, zog mit seinen Eltern als Vierjähriger 1969 in die DDR, war später Intendant sowohl am Berliner Maxim Gorki Theater als auch am Staatstheater Stuttgart. Unter dem Pseudonym Fritz Kater schreibt er seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Stücke, ist auch Hausautor und freier Regisseur am Cottbusser Schauspiel. Zur nächsten Spielzeit übernimmt er nun an eben diesem Haus die Schauspieldirektion im Team, zusammen mit Franziska Benner und Philipp Rosendahl. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Armin Petras.
Ich grüße Sie.
Die Arbeit am Theater ist im Augenblick nicht gerade leicht. Die Pandemie hat alles noch fest im Griff. Ihre Inszenierung von Tolstois Auferstehung am Deutschen Theater Berlin beispielsweise musste schon zweimal verschoben werden. Im März findet sie jetzt hoffentlich statt. Wie schwierig ist es im Augenblick, an konkreten Inszenierungen zu arbeiten?
Ja, Sie haben völlig recht. Es ist wirklich überhaupt nicht leicht, weil wir im Moment fast täglich nicht wissen, ob wir alle uns da treffen können, ob wir alle zusammen sind, ob wir weiter arbeiten können. Im Prinzip ist es im Moment so, dass fast in jedem Theater täglich auch getestet wird. Und die, die eben negativ sind, gehen dann zur Arbeit und dann schaut man sich, wer so da ist.
Aber es ist insgesamt eine Krisenzeit. Pandemie, der Krieg vor unserer Haustür, die Eskalation der Ukraine-Krise in dieser Woche. Man fragt sich ja, wie man in solchen Zeiten überhaupt Theater machen soll. Also kritisches, politisches, gesellschaftlich engagiertes Theater. Das verblasst ja eigentlich angesichts dieser dramatischen Gesamtsituation. Was glauben Sie, muss man da jetzt machen auf der Bühne?
Ich glaube, Sie völlig recht haben, dass wir vor neuen Aufgaben stehen, die wir auch anders anpacken müssen. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass zwei Dinge, und das eine, dass wir zeigen im Theater, dass wir da sind, dass wir für die Menschen auch da sind, auch für die Zuschauer. Im Prinzip ist das Publikum ja unsere Öffentlichkeit, dem wir gegenüberstehen. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass es wichtig ist, im Theater immer wieder Welt zu verhandeln, wie die Dinge geworden sind, wie Menschen zueinander stehen.
Sie haben sich eigentlich immer mit dem Konflikt von Ost und West beschäftigt als Autor und Regisseur. Jetzt brechen da sehr alte Feindbilder wieder auf. Ost und West stehen sich in einer Kriegssituation gegenüber. Haben Sie das persönlich erwartet? Sind Sie überrascht von dieser Zuspitzung?
Ja, also das ist natürlich so, super schwierig zu beantworten, so eine Frage. Das würde ja heißen, dass ich Hellseher bin oder was auch immer. Sie haben aber natürlich recht, dass mich diese Fragen eigentlich mein ganzes Leben lang beschäftigt haben. Ich bin ja auch ein Wanderer zwischen allen Ost- und Westwelten, die man sich so vorstellen kann. Und in der Tat, das nächste große Projekt, falls die Auferstehung jetzt endlich im März rauskommt, wird in Bremen ein riesiger Roman sein, Leben und Schicksal von Wassily Grossmann, dem auf 1000 Seiten beschrieben wird, was im Zweiten Weltkrieg los war. Es spielt im KZ, es spielt im Gulag und es spielt in Stalingrad. Und manchmal ist es schon erschreckend. Wir arbeiten seit 3 Jahren an diesem Projekt, wie die Dinge plötzlich aktuell werden.
Warum lernen die Menschen nichts? Was glauben Sie? Warum geht es immer wieder von vorne los? Ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Aber wenn Sie sich mit diesen Themen auch so intensiv beschäftigen, ist doch erstaunlich, dass das menschliche Verhalten sich immer wieder nach so einer gewissen Pause vielleicht auch wieder auf diese alten Aggressionen zurückbesinnt, auch auf diese Kriegsaggressionen.
Ja, ich würde sagen, das ist jetzt wirklich nicht so überraschend. Also wir haben ja nicht nur Texte und Stücke im Repertoire bzw. Arbeiten, an denen die 50 oder 70 oder 100 Jahre her sind, sondern natürlich beschäftigen wir uns auch noch mit der Orestie und mit griechischem Theater, in denen diese Konflikte ja schon zu sehen sind und die sozusagen unsere Gesellschaft nach wie vor was angehen. Und ich glaube, natürlich ist Gewalt und Auseinandersetzung in der Gesellschaft, auch wenn wir das anders sehen wollen, sind die zentralen, nach wie vor die zentralen Probleme, die wir in Gesellschaften haben.
Sie übernehmen in der nächsten Spielzeit, wie anfangs schon gesagt, zusammen mit Franziska Benak und Philipp Rosendahl die Leitung der Schauspieldirektion am Staatstheater Cottbus. Im Vorfeld wurde dazu gesagt, sie strebten eine politisch-künstlerische Utopie an. Wir wollen zeigen, dass Mehrstimmigkeit und Einigkeit möglich sind. Das Theater solle zum Energiepool der Stadt werden. Das sind ja erstmal sehr große Pläne und irgendwie hat man das Gefühl, das brauchen wir heute dringender denn je. Wie genau soll das denn vonstatten gehen?
Ja, so ganz genau kann ich das noch nicht sagen, weil wir sind ja noch nicht so weit, dass wir einen Spielplan da herausgeben. Aber viele Dinge sind schon klar. Wir wissen, dass wir quasi das gesamte Ensemble übernehmen werden, dass wir erstmal in diesen Zeiten versuchen werden, miteinander zu arbeiten, weiterzuarbeiten, zu gucken, welche Reserven haben wir, auch menschliche Reserven, dass ganz klar ist, dass wir weitermachen mit der Idee der Spurensuche, weitermachen heißt es auch in diesem Bereich schon seit vielen Jahren tätig bin, dass wir in der Region schauen, dass wir in der Lausitz schauen, dass wir im Cottbuser Umland schauen. Was gibt es dort für Themen? Was gibt es dort für Autorinnen und Autoren? Was gibt es dort für Projekte? Und ich würde auch sagen, was gibt es für Verwerfungen und Umstrukturierungen in der Landschaft, die wir angehen wollen und die wir begleiten wollen? Welche Partner gibt es da? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist vielleicht, dass wir in der Tat versuchen, auch wieder heißt es ganz konkret, große Stücke zu machen, mit großen Rollen zu arbeiten.
Und es bedeutet auch, Sie sind zu dritt, Sie teilen sich die Arbeit zu dritt auf. Ihre beiden Kolleginnen, Franziska Benak und Philipp Rosendahl, sind auch deutlich jünger als Sie. Das ist ja auch erstmal eine ungewöhnliche Konstellation. Haben Sie da sich schon ganz genau abgesprochen, wer da für was zuständig ist?
Ich habe ja 12 Jahre 2 Intendanzen geleitet und für mich war das nach einer Pause jetzt von 4 Jahren auch notwendig, dass man da eine andere Struktur nochmal schaut, dass wir eine andere Arbeitsweise finden. Es wird eine kollektive Arbeitsweise sein. Die Frau Benak ist ja da schon tätig. Und natürlich gibt es da Spezialbereiche, für die jeder Einzelne steht, also zuständig ist. Ich wahrscheinlich mehr für Texte generieren, mehr für inszenieren und die Kollegen machen eben andere, haben andere Aufgaben. Aber auch da sind wir nicht ganz neu. Wir kennen uns seit ein paar Jahren. Wir arbeiten daran, wie wir diese Arbeit am besten verteilen können. Entscheidend ist, dass wir sozusagen über den Bereich des Konsens arbeiten. Dass keine Entscheidung nach draußen kommt, die wir nicht alle drei gemeinsam vertreten.
Es ist kompliziert, auch die Arbeit am Theater. Sie haben selbst ja auch gerade eine schwierige Zeit hinter sich. Vorwürfe des Rassismus sind gegen Sie erhoben worden. Es ging da um Proben am Schauspiel Düsseldorf. Das ist alles dokumentiert. Sie sind da sehr offen und selbstkritisch mit umgegangen, haben sich entschuldigt, dazu ausführlich geäußert, sich nicht weggeduckt. Aber wie beeinflusst das denn jetzt für Sie die Planung und Durchführung von Theater? Ist da jetzt vielleicht auch für Sie so eine Zeit gekommen, wo Sie anders an die Sachen rangehen als zum Beispiel in Ihren alten Intendanzen, in Ihren früheren Intendanzen?
Ja, ich habe es ja gerade auch gesagt. Ich habe mir quasi eine Auszeit genommen von einigen Jahren, wo ich nur in Anführungsstrichen als freier Regisseur tätig war. Und jetzt ist eine Zeit gekommen, wo auch ich vielleicht neue Erfahrungen gemacht habe. Einige davon haben Sie angesprochen. Und natürlich wird das eine andere Arbeit sein als die vor einem halben Jahrzehnt. Wir werden anders mit Menschen umgehen. Ich werde versuchen, anders in die Arbeit heranzugehen wie vor 10 Jahren.
Da sind ja schon so einzelne Projekte angedacht worden für Cottbus, mit denen Sie einsteigen wollen. Auch das sollen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eher größere Projekte sein, die auch die anderen Sparten mit einbeziehen.
Ja, also natürlich werden wir ein paar Produktionen auch übernehmen. Die umkämpfte Zone, ein Text von Ines Galpe, wo es eben wirklich darum geht, wer kriegt den Osten, wie wird das aufgeteilt, welche politischen Parteien, welche gesellschaftlichen Strukturen, welche Menschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig haben wir einen großen Vorteil im Staatstheater Cottbus. Nicht umsonst heißt es Staatstheater, das einzige Staatstheater in Brandenburg, dass wir ein 4-Spartenhaus sind und dass der Intendant Herr Merki definitiv auch gesagt, dass sich das wünscht, dass die Sparten miteinander arbeiten werden. Auch daran sind wir beteiligt, das bereiten wir vor, da sind wir dran.
Es ist eben ein Theater, mit dem Sie auch schon längere Zeit jetzt verbunden sind in Cottbus. Die Stimmung vor Ort oder die Situation vor Ort ist ja wahrscheinlich auch sehr spezifisch. Also das sind dann Ostthemen, die Sie bearbeiten. Was ist da Ihrer Meinung nach besonders nötig, vielleicht auch zu verstehen oder anders drauf zu schauen auf diese spezielle Region, in der Sie dann Theater machen?
Ja, ich war jetzt vor nicht allzu langer Zeit 5 Jahre Intendant in einem großen westdeutschen Theater auf der anderen Seite Deutschlands. Und es ist schon zu merken, dass in dieser Region die Uhren anders ticken, dass die Vorstellungen andere sind und dass man, ich sag's mal ganz vorsichtig, den Eindruck hat, dass nach 30 Jahren nach der Wende wir mit der deutschen Einheit noch nicht wirklich weiter sind, noch nicht wirklich fertig sind. Und das ist für Theaterleute natürlich ein Material, an dem man ran muss, wo wir arbeiten wollen.
Und bedeutet das denn immer, dass man zwangsläufig sozusagen eine sehr kritische Theaterarbeit, gesellschaftskritische Theaterarbeit machen muss, wenn wir jetzt über diese ganzen Krisen reden? Pandemie, auf sie kommt ja auch die Zeit zu, wo die Pandemie hoffentlich einigermaßen vorbei ist. Dass man das alles aufarbeitet, ist das überhaupt das, was das Publikum möchte? Oder kämpft man da auch ein bisschen gegen das Bedürfnis nach Eskapismus, vielleicht einfach nach einfacher, leichter Unterhaltung, die ja jetzt vielleicht auch gerade sehr wichtig sein könnte?
Ich würde Ihnen da sehr, sehr zustimmen wollen. Ich glaube, das Theater, ich habe das mal genannt, ich hätte gerne ein Kombinat der Freude erzeugt. Also ein Ort, wo Menschen gemeinsam sich treffen und wirklich auch Spaß haben und Freude haben. Natürlich wird es bei uns Komödien geben. Es sind musikalische Programme geplant und Dinge, die auch ein bisschen leichter sind. Ich habe gerade den Biberpelz gemacht von Gerd Hauptmann. Das wird ein sehr abwechslungsreiches Programm werden mit neuen Uraufführungen, mit Texten junger Autoren und eben mit Dingen, die die Leute auch wollen, Klassikern und großen Stoff.
Und wie schauen Sie jetzt insgesamt in die Zukunft? Also diese Woche ist ja keine schöne Woche gewesen. Haben Sie eigentlich so eine positive Grundeinstellung noch sich halten können, auch wenn Sie jetzt auf den Beginn der neuen Beschäftigung in Cottbus schauen? Sind Sie da positiv gestimmt, was die Pandemie...
Absolut. Also das wird mir auch so schnell erstmal niemand nehmen können. Ich freue mich sehr, da zu arbeiten. Ich habe ja, wie gesagt, den schönen Vorteil, dass ich da schon 2 Mal gearbeitet habe. Ich weiß ungefähr, was da auf mich zukommt, was das für Menschen sind, wie die ticken. Es gibt da so eine Art unterirdisches Rhizom, würde ich sagen, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Erfahrung mit den Menschen im Osten. Ich glaube, dass ich dann grundsätzlich Verständnis dafür habe. Ob das so stimmt, werden wir sehen. Und natürlich ist es auch immer wieder toll, an einem neuen Ort zu kommen, mit neuen, in diesem Fall jungen Menschen, gemeinsam eine Leitung zu gehen und an eine Arbeit ranzugehen.
Das sagt Regisseur Armin Petras, einer von 3 zukünftigen Mitgliedern des Leitungsteams der Schauspieldirektion am Staatstheater Cottbus. Das Gespräch haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Das Ensemble-Netzwerk macht seit seiner Gründung 2015 immer wieder mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf die Probleme in der Branche der darstellenden Künste aufmerksam, bringt etwa die Ensembles regelmäßig mit ihren Bundestagsabgeordneten zusammen. Am Donnerstag ist der Verein auf YouTube mit einem Wissenskanal online gegangen, bei dem über die nächsten Wochen 11 Erklärvideos, Tutorials und Kampagnentrailer veröffentlicht werden sollen, entstanden in Zusammenarbeit mit der Filmakademie Ludwigsburg, finanziert unter anderem vom Fonds Darstellender Künste. Barbara Behrendt hat sich die ersten Videos angeschaut.
Ein Pärchen in schönstem Rokoko-Kostüm schippert über den See. Der Herr mit weißer Perücke führt die Ruder, die Dame fächert sich, die roten Lippen schürzend ein wenig Luft zu.
Ach, herrlich. Das Theater führt wieder seinen größten Kassenschlager auf. Ein Schiff wird kommen, rette sich, wer kann. Von Krise keine Spur. Und das, obwohl der Reallohn der künstlerisch Beschäftigten in 50 Jahren um 50%
ein Ruder fällt in den See,
gesunken ist.
Die Dame greift nun mit dem Fächer beherzt ins Wasser.
Tja, Ruder oder kein Ruder ist hier eben nicht die Frage, denn Theater ist und bleibt Handarbeit. Und das Beste daran, in 50 Jahren hat sich die Zahl der Produktionen sogar verdoppelt.
Das 2-minütige Kampagnenvideo will darauf aufmerksam machen, dass innerhalb von 50 Jahren nun 50% der Beschäftigten am Theater 50% mehr Inszenierungen für 50% weniger Lohn stemmen. Ein bitterkomischer und ästhetisch ambitionierter Clip, den das Ensemble-Netzwerk jetzt auf seinem neuen Wissenskanal veröffentlicht hat. Dort soll er natürlich nicht bleiben, sondern sich über die mehr als 1000 Mitglieder verbreiten und politische Entscheidungsträger auf die Situation der KünstlerInnen aufmerksam machen, sagt Johannes Lange, der künstlerische Leiter dieses Videoprojekts. Spätestens, wenn die Theaterschaffenden wieder, wie jedes Jahr, ihre Abgeordneten treffen.
Und da werden wir natürlich dazu aufrufen, diese Videos neben einer E-Mail immer mit zu verwenden, um allein auch schon über diese Videos in ein Gespräch zu kommen. Haben Sie das Video gesehen? Ja, ach ja, ist das wirklich so? Wie ist denn das passiert? Ja, genau, ich kann Ihnen das genau erklären, was die Problematik ist.
Die Kampagnenclips sind allerdings der kleinere Teil der 11 Videos. Hauptsächlich werden Tutorials und Erklärvideos zur Verfügung stehen, zu Themen wie Altersvorsorge, Kinderbetreuung, Samstagsproben, Gagenverhandlungen oder zur Antirassismusklausel. Klingt trocken und öde. Doch zumindest für das erste bereits veröffentlichte Erklärvideo muss man sagen, dass hier ein prägnanter, inhaltlich und filmtechnisch hochwertiger kleiner Beitrag gelungen ist. Die Schauspielerin Hildegard Schmal, ebenfalls Mitglied bei Ensemble Netzwerk, spricht einen Text von Anna Volkland zum Thema Machtmissbrauch am Theater.
Zuerst also, was ist Machtmissbrauch überhaupt? Sprechen wir heute hier über sexuelle Belästigung oder über rassistische Diskriminierung oder geht es um Gegenstände, die vom Regiepult aus auf die Bühne geschossen werden, um Flaschenmünzen oder Schellackplatten? Ja, in der Tat, das kommt vor.
Der Clip lebt davon, dass diese Grande Dame des Theaters, die in ihrem Schauspielerinnenleben wahrlich zahlreiche Regisseure und Intendanten erlebt hat, völlig ungerührt und unpathetisch aufklärt. Sie sitzt unter dem neonpinken Ensemble-Netzwerk-Schriftzug in pinkfarbenes Licht getaucht, vor ihr ein Altar mit Trockenblumen, Kerzen und Plastikdildo. Was deutet auf machtmissbräuchliches Verhalten hin, fragt sie und empfiehlt eine Rollenumkehrung in Gedanken.
Wenn ich als Darstellerin einer Nebenrolle jetzt mit Requisiten um mich schmeiße, weil mir langsam der Geduldsfaden reißt und ich wirklich unter Druck stehe, wird das dann als Ausdruck meines lebhaften künstlerischen Temperaments gewertet oder könnte es für mich Ärger geben?
Das Thema ist allerdings viel zu komplex, um es in 15 Minuten zu erklären. Daher sind noch Teil 2 und 3 geplant. Doch mangelt es der Branche tatsächlich an Aufklärung? Ist Wissensvermittlung der Schlüssel zu besseren Arbeitsbedingungen? Johannes Lange mehrt das.
Ja, unsere Branche ist wahnsinnig kompliziert und lässt sich, glaube ich, mit so einem Dschungel beschreiben, durch den jeder und jede, wenn sie oder er in diesen Beruf einsteigen, glaubt, alleine durchzumüssen. Und auf diesem Weg geht wahnsinnig viel Wissen, wahnsinnig viel Erfahrung verloren. Und das Ensemble-Netzwerk wollte ja schon immer dieses Wissen bündeln, dass man solidarischer dieses teilt. Und die Videos sollen da ein niedrigschwelliges Angebot sein.
Hilfe zur Selbsthilfe. Erklärvideos gibt es im Netz zwar wie Sand am Meer, aber eben kaum zu diesen Themen und nicht so kurzweilig anzuschauen wie die des Ensemble-Netzwerks. Und Lange hat schon recht, wenn er sagt, besser ein guter Clip zur Altersvorsorge als das nächste PDF, das in den E-Mails verstaubt.
Barbara Behrendt über den neuen Wissenskanal, den finden Sie bei YouTube unter Ensemble Netzwerk. Es gibt eine neue Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Diesmal sprechen Susanne Burkhardt und Elena Philipp über die Arbeit der TheaterpädagogInnen. Und zwar mit Irina Barker vom Forum Freies Theater in Düsseldorf und Mai-An Nguyen von der Berliner Schaubühne. Wir hören mal rein, wie sie ihren Beruf erklärt.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Theaterpädagogik ist definitiv eine Schnittstelle zwischen Schauspiel und Publikum. Und das auf verschiedenen Art und Weisen. Ja, es gibt die Möglichkeit, im Sein zu unterstützen.
Wie was das verstehst so schön du darunter?
Na, also wenn ich zum Beispiel mit Jugendlichen arbeite, in einem Jugendclub zum Beispiel. Das heißt, ich arbeite dann auch länger mit denen, so ungefähr über ein Jahr. Und wir setzen uns gemeinsam mit einem Thema auseinander und erarbeiten das, dann merke ich eine Entwicklung bei den Jugendlichen. Und ich versuche mit den Mitteln, die ich habe, sie darum zu unterstützen, die beste Version von sich selbst zu sein. Also sie eher dazu zu ermutigen, noch mehr sie selbst zu sein. Weil ich dann eher erlebe, dass sie geprägt sind von Druck von außen, jemand ganz anderes zu sein und sie da mehr dagegen zu steuern. Das verstehe ich dann in der Unterstützung vom Sein.
Die Arbeit der Theaterpädagoginnen, das Thema des neuen Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur, nachtkritik.de, den können Sie überall streamen, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute mit Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.